Etwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Mein Name ist Christian Seelos und bei mir sind Michaela Tix und Carsten Kloth. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Ja, wir zeichnen auf am Freitagmorgen, 3. Juli. Wir verständigen uns ja immer so im Laufe der Woche, zur Wochenmitte gibt es schon mal einen kleinen Rundruf, welche Themen haben wir diese Woche für den Podcast. Wir hatten einige Themen da schon mal irgendwie notiert. Und dann kam der Koalitionsausschuss dazwischen und hat uns doch ja durchaus ein bisschen überrascht mit einigen Energiethemen. Denn in dem 12-seitigen Papier, das der Koalitionsausschuss nach seiner Sitzung vorgelegt hat, ging es eben nicht nur um Rente, Steuern, Arbeitsmarkt, sondern tatsächlich doch um einige neue energiepolitische Weichenstellungen. Ein paar Stichworte: Deutschlandfonds, Beschleunigung, Verteilnetzausbau, Priorisierung, Netzanschlüsse und Smart Meter Light. Carsten, wir zwei beide haben uns das Thema angeguckt, obwohl wir am gestrigen Tage eigentlich beide unterwegs waren auf Veranstaltungen. Wir haben uns von unterwegs aus irgendwie koordiniert. Lass uns mal auf dieses überraschende Papier aus dem Koalitionsausschuss drauf gucken. Was ist für dich die dickste Überraschung da drin?
Die dickste Überraschung ist aus meiner Sicht die Einführung von Smart Meter Light. Also wie du richtig angedeutet hast, waren wir alle so ein bisschen überrascht, dass der Koalitionsausschuss doch Zeit gefunden hat, da sich auch mit ein paar Energiethemen zu befassen. Die dicken Brocken waren ja eher Rente, Arbeit und so weiter. Aber sie haben eben da was reingeschrieben, was eigentlich schon als politisch verworfen galt, nämlich diesen Smart Meter Light Einführung. Wirtschaftsministerin Reiche hatte eigentlich im Zuge des Energiewende-Monitorings davon gesprochen, dass das eher kein Thema mehr ist. Jetzt soll es doch kommen. Zielgruppe sind Stromkunden, die nicht unter den verpflichtenden Smart-Meter-Einbau fallen. Also die sollen die Möglichkeit bekommen, so einen abgespeckten Smart-Meter installieren zu können, um eben dann die Stromrechnung optimieren zu können und kostengünstigere Verträge abschließen zu können. Cybersicher soll das Ganze sein. Mehr wissen wir eigentlich jetzt zu diesem Zeitpunkt da auch noch nicht.
Also die Ankündigung ist erstmal vage, aber ich glaube, wenn man über das Thema Smart Meter Light spricht, müssen wir vielleicht nochmal einmal ganz kurz einmal einordnen, was ist das überhaupt? Ne? Weil der Smart Meter Rollout in Deutschland ist eine äußerst komplizierte Sache und er wirft mit vielen Begrifflichkeiten um sich. Und gucken wir mal drauf. Ich glaube, das, was viele aus ihren Kellern vielleicht noch kennen, das sind die ganzen Altzähler mit Drehscheibe. Der sogenannte Ferraris-Zähler, das war sozusagen die Stufe 1. Diese Teile werden ja mittlerweile auch standardmäßig ersetzt durch die sogenannte moderne Messeinrichtung, also letztendlich einfach einen digitalen Stromzähler. Und dort, wo sich bestimmte Anwendungen anbieten, das ist vor allem bei größeren Stromverbrauchern ab 6.000 Kilowattstunden pro Jahr und bei Betreibern von kleineren erneuerbaren Anlagen, da werden mittlerweile diese sogenannten Smart Meter eingebaut. Aber auch Smart Meter ist irgendwie schon so ein unklarer Begriff, weil da kommt dann die Begrifflichkeit das intelligente Messsystem plus Smart Meter Gateway rein. Also man merkt schon, wir haben unheimlich komplizierte Begrifflichkeiten, die sich auch miteinander vermischen. Und wenn wir jetzt da drauf gucken, was ist das Smart Meter Light, dann ist das im Prinzip also ein digitaler Zähler, der auch eine gewisse Kommunikationsfähigkeit hat, über den sich aber jetzt keine Anlagen steuern lassen und der bei Weitem nicht so komplex und ja, technologisch hochgerüstet ist, wie dieses umfassende System aus intelligenter Messeinrichtung und Smart Meter Gateway. Also es ist eben auf jeden Fall in allererster Linie eine günstigere Variante eines digitalen Messgeräts.
Genau, also für Eigenheimbesitzer, die eine PV-Anlage auf dem Dach haben, reicht das dann wahrscheinlich nicht aus. Aber der normale Haushalt, der könnte sich eben diese abgespeckte Version installieren, könnte von dynamischen Stromtarifen profitieren. Und man erhofft sich einfach eine Beschleunigung des Ganzen. Denn wie du richtig gesagt hast, der Smart Meter Rollout, der stockt, das muss man deutlich so sagen, soll jetzt weiter beschleunigt werden, auch ambitionierter werden. Es gibt einen neuen Plan für den Pflicht-Rollout. 90% sollen bis Ende 2030 fertiggestellt sein. Bisher galt das Ziel 2032. Das ist schon eine Herausforderung, vor allen Dingen für ländliche Netzgebiete mit vielen Pflichteinbaufällen. Aber wie gesagt, diese Light-Version, die betrifft dann eben nicht den Pflichteinbau, sondern die normalen Haushalte.
Was denkt ihr denn, ihr beiden? Woher kommt denn das Umdenken oder der Schwenk jetzt?
Ja, ich glaube,
die große Überraschung für uns alle.
Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Es gibt ein geleaktes Papier aus der EU-Kommission, das EU-Grid-Package, das auch nochmal den Druck auf den Smart-Meter-Ausbau in den EU-Staaten erhöht. Ich glaube, der Adressat in dem Punkt ist vor allem Deutschland, weil sehr viele europäische Länder sind technologisch einen anderen Weg gegangen bei dem Rollout digitaler Stromzähler. Viele Länder haben längst annähernde 100% Quote erreicht und nur in Deutschland hinken wir halt deutlich hinterher, weil wir einen sehr, sehr komplexen Weg gewählt haben. Wir haben von Anfang an auch viele Verbrauchergruppen ganz außen vor gelassen, eben die normalen Stromverbraucher, die ohne EEG-Anlagen. Und dieses Paket erhöht jetzt den Druck, weil es sagt, bis 2030 sollen 50% oder müssen 50% aller Haushalte mit Smart Metern ausgestattet sein. Das ist ganz interessant, weil die EU-Kommission hatte dieses Ziel schon mal deutlich ambitionierter formuliert, nämlich 80%, und die hätten mittlerweile schon längst erreicht werden müssen. Das ist, in Deutschland stehen wir gerade mal irgendwo im niedrigen einstelligen Bereich. Also wir haben noch einen riesigen Weg zu gehen. Ich denke schon, dass vor dem Hintergrund dieses Grid Packages der EU-Kommission jetzt so ein gewisser Aktionismus im politischen Berlin nochmal entstanden ist, woher das dann auch stammt.
Ja, also genau geht es um einen EU-Verordnungsentwurf mit Änderungen an der EU-Elektrizitätsbinnenmarktverordnung, die diese neuen Zahlen für die intelligenten Messsysteme eben aufwirft. Du hast es gesagt, 50% aller Endkunden bis Ende 2030, 65 bis 2033. Das macht in der Tat Druck. Wir wissen, wir haben ja hierzulande inzwischen sogar von der Bundesnetzagentur Verfahren gegen Messstellenbetreiber, 77 Verfahren, weil die noch gar nicht begonnen haben. Und jetzt kommt Druck aus der EU. Und genau, das europäische Netzpaket macht auch Druck im Hinblick dann auf zum Beispiel die Verteilnetze, wo wir ja gleich auch nochmal drauf eingehen.
Auf jeden Fall ist das Zustandekommen schon interessant. Carsten, du hast es gerade gesagt, diese Sachstandsanalyse, der sogenannte Energiewende-Monitoring-Bericht, da war nochmal klar drin, dass dieser Weg der vereinfachten Smart Meter nicht gegangen werden soll. Wir haben ja auch selbst schon einige Diskussionen dazu geführt bei Veranstaltungen, die wir auch selbst ausgerichtet haben oder auch schon viele Diskussionen dazu verfolgt bei anderen Veranstaltungen. Also die überwiegende Mehrheit in der Energiebranche hat diesen Smart Meter Leitweg eigentlich ausgeschlossen. Es gibt eine Initiative, Simplify Smart Metering, die sich dafür ausgesprochen hat. Da könnte man sagen, das waren vor allem so die jungen Wilden mit Octopus Energy und Tibber und Digimondo, Unternehmen aus dem Umfeld des Bundesverbandes Neue Energiewirtschaft, aber nicht nur. Also da sind auch ein paar andere Akteure dabei, wie Energie aus Nürnberg, Enercity aus Hannover oder die Stadtwerke Duisburg, die sich der Initiative angeschlossen haben, die das schon länger gefordert haben. Aber die sind ehrlicherweise bisher immer abgeprallt. Und auch im Bundeswirtschaftsministerium gab es bisher überhaupt gar keine Neigung dazu, auf diesen Pfad Smart Meter Leitinitiative zu gehen. Wir wissen jetzt nicht, welche Gespräche in den vergangenen Tagen stattgefunden haben. Aber was wir wissen, ist eben, dass in dem Koalitionsausschuss die Fraktionsvorsitzenden, Generalsekretäre, Parteivorsitzenden der Regierungsparteien drin sind, aber keine Fachpolitiker. Also Katharina Reich als Bundeswirtschaftsministerin ist da nicht dabei. Und dann kommt am Ende des Koalitionsausschusses ein solches Papier heraus. Ob mit Wissen des BMW oder ohne, wissen wir nicht. Kann spekulieren. Ich würde doch vermuten, Da gab es sicherlich doch schon im Vorfeld irgendwie mal eine Abstimmung, sonst wären diese überraschenden Punkte ja auch nicht ins Paket reingewandert.
Ja, also die Tippers dieser Welt, die freuen sich jetzt natürlich und die Reaktionen sind entsprechend. Die machen ja ihr Geschäft mit dynamischen Stromtarifen und dann etwas verhaltener waren die Reaktionen zum Beispiel vom VKU, anderen, die eben dann auch mit dem Pflichteinbau und so weiter zu tun haben. Die waren so ein bisschen vor komplizierten regulatorischen Eingriffen der ZVEI und waren vor möglichen Doppelstrukturen, ja, die normalen Smart Meter, jetzt die Smart Meter Lite, nicht ganz unberechtigt, würde ich sagen. Also es hört sich ein bisschen nach Verkomplizierung an und gut, ja, das BMWE, das Wirtschaftsministerium bekommt das Ganze jetzt auf den Tisch.
Ja, ganz, ganz amüsant eigentlich die Formulierung in der Stellungnahme des VKUs, des Stadtwerkeverbandes, der sagt, wir nehmen den Vorschlag zur Kenntnis. Das ist immer wirklich die, ich glaube, die größtmögliche Distanz zu einem Vorschlag. Stärker kann man die nicht ausdrücken. Aber es gab ja auch positive Nachrichten für die Netzbetreiber, gerade für die Verteilnetzbetreiber in dem Papier. Denn der Netzausbau auf Verteilnetzebene soll beschleunigt werden und da soll es bis zum Jahresende ein Verteilnetzpaket geben, heißt es in dem Papier zum Koalitionsausschuss und da steckt auch ein ambitioniertes Ziel dahinter, denn Netzprojekte sollen in einer halben Zeit künftig realisiert werden können. Also der BDW spricht bisher von so einer typischen Realisierungszeit von 10 Jahren, die dann auf 5 Jahre schrumpfen würde. Das klingt ambitioniert, aber es gibt ja eigentlich eine Blaupause aus dem Bereich der Übertragungsnetze. Da hatte die Vorgängerregierung mit dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz Ende 2022 schon deutliche Beschleunigungen auf den Weg gebracht, die auch gerade von den Übertragungsnetzbetreibern sehr gelobt worden sind. Und das könnte ja eigentlich so ein Beispiel dafür sein, wie jetzt die Beschleunigung auch auf den Verteilnetzen schneller vorangehen kann, weil das hat die Branche ja massiv gefordert.
Ja, also wir wissen zumindest, dass das Bundeswirtschaftsministerium bereits Vorschläge aus der Branche jetzt sammelt zu dieser Beschleunigung. Klar ist, bei den Verteilnetzen muss sich was tun. Die hinken noch mehr hinterher als der Netzausbau insgesamt. Und da geht es eben ja auch um die Digitalisierung. Wir haben gerade schon gesprochen über Smart Meter. Aber auch die Verbesserung der Finanzierung, Umweltverträglichkeitsprüfungen sollen vereinfacht werden und so weiter. Aber auch da gilt jetzt, die Details müssen vom Wirtschaftsministerium jetzt dann ausgearbeitet werden.
Das ist, glaube ich, generell so ein Punkt bisher in dem Papier. Alles ist sehr, sehr vage. Egal, was die Frage der Smart Meter Lite angeht, auch das Verteilnetzpaket, da ist jetzt erstmal noch nichts so richtig Konkretes drin. Ne? Man kann natürlich darauf gucken, was ist bei den Übertragungsnetzen passiert. Da lässt sich nicht alles kopieren. Gab es zum Beispiel den Wegfall der Bundesfachplanung und Straffung von Planfeststellungsverfahren, aber eben auch eine Digitalisierung der Beteiligungsverfahren. Und ich glaube, das sind auch Punkte, die sich jetzt die Verteilnetzbetreiberverbände anschließen und sagen, ja, natürlich, also wir brauchen eine deutliche Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, zum Beispiel durch eine Straffung von Umweltverträglichkeitsprüfungen, durch Bürokratieabbau und die Erleichterung bei Ersatz- und Verstärkungsmaßnahmen. Das ist bisher noch relativ komplex. Also wenn man irgendwas am Strommast macht, dann ist das quasi so komplex wie Neubau mit ewig langen Fristen. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall viel Luft drin. Vorschläge werden eingeholt, hast du gesagt, gibt es quasi momentan so ein informelles Verfahren, da hat sich das auch schon mal angekündigt, deshalb kommt das nicht so ganz überraschend. Für kürzlich war ja auch der große Jahreskongress vom Energieverband BDW, da war auch das eigentlich das eines der zentralen Themen, dass jetzt Beschleunigung in den Verteilnetzausbau auch rein muss, auch gerade im Zusammenhang mit diesem Thema Redispatch-Vorbehalt, weil da geht es ja darum, da wo Netzkapazitäten eng sind, heißt es, da können keine Erneuerbaren mehr reingebaut werden. Nachvollziehbarer Vorschlag, aber was auf der anderen Seite dann natürlich passieren muss, ist, dass es auch einen Druck auf die Verteilnetze gibt, schneller auszubauen. Viele Verteilnetzbetreiber sagen, wir wollen ja, aber es geht halt einfach nicht, es gelingt nicht und hier ist die Politik gefragt, Beschleunigung reinzubringen und ich glaube, das kommt jetzt auf jeden Fall. Und ein anderer Punkt, den ja die Energiebranche immer wieder gefordert hat, war auch bessere Finanzierungsbedingungen, weil auch das ist ja nochmal so ein zentraler Punkt. Es geht nicht nur um das Wollen, es geht auch um das Können und die brauchen die Mittel dafür. Und wir reden über gigantische Investitionen, die da vor der Tür stehen. Stehen Zahlen im Raum von 600 bis 700 Milliarden Euro allein bis 2030. Und um die überhaupt stemmen zu können, das geht halt nicht kreditfinanziert. Und darauf zielte der Deutschlandfonds bisher im Wesentlichen ab. Also zu gucken, wie können Unternehmen leichter Fremdkapital beschaffen. Und jetzt gibt es ja quasi so eine versteckte Ankündigung. Auch das ist alles noch sehr vage. Aber dass der Deutschlandfonds den nächsten Schritt geht und auch dabei unterstützt, die Eigenkapitalbasis der Unternehmen zu stärken, mehr Drittkapital in den Energiesektor reinzuholen. Das ist ganz zentrale Forderung vieler Netzbetreiber. Und auch da deutet sich so ein bisschen etwas an, dass da was passiert.
Und du hast das Thema Netzanschlüsse ja auch angesprochen. Da findet sich ein weiterer interessanter Punkt im Papier des Koalitionsausschusses. Und der betrifft die Industrie. Die sollen eine Anschlussgarantie bekommen. Also eine verbindliche Frist für ihren Netzanschluss erhalten. Aber auch da viele Fragezeichen. Also wie soll diese Frist ausschauen? Wie kann sie überhaupt eingehalten werden? Was ist mit bestehenden Anschlusszusagen? Was ist mit, ich sag's mal ein bisschen flapsig, mit dem Krankenhaus, was genauso angeschlossen werden muss? Und soll das jetzt hinten anstehen? Also da haben wir nämlich auch nochmal ein großes Thema. Das ist so ein bisschen auch deutlich geworden auf der Konferenz von Amprion, dem Übertragungsnetzbetreiber, auf der wir gestern beide waren zum Thema Versorgungssicherheit. Da war auch so ein bisschen Tenor, dass die natürlich politische, gesetzliche Vorgaben eigentlich einfordern, mit welcher Priorität sie ans Netz anschließen sollen. Käme dann natürlich, aber wie gesagt, ob sich das so durchhalten lässt, Industrie immer vorneweg, da habe ich meine Zweifel.
Ja, wir haben da ja auch beim Industrieforum bei unserer eigenen Veranstaltung drüber gesprochen in Essen. Da hatten wir auch einen Vertreter der Bundesnetzagentur auf der Bühne. Gibt es auch klare Forderungen der Netzbetreiber, die natürlich sagen, ist schwierig für uns Strukturpolitik zu machen. Wen schließen wir zuerst an? Den Batteriespeicher, das Rechenzentrum oder den Industriekunden, der schon jahrelang bei uns im Netz ist. Und natürlich, wenn er dann irgendwie einen Standort ausbauen will und elektrifizieren muss dafür, weil er auch grüner werden muss und das vielleicht über den Stromweg machen möchte, dann braucht er schon eine kleine Prio, statt da irgendwelche Zombie-Anträge, wie es immer so schön genannt wird, von Batteriespeichern irgendwie den Vorrang zu lassen. Also das ist eine riesige politische Diskussion und die Frage natürlich, wer entscheidet es? Kann es der Netzbetreiber tatsächlich selbst priorisieren? Möchte er das oder macht es die Politik? Scheint jetzt ein Stück weit entschieden zu sein, dass anscheinend ein Aufgabenheft geschrieben wird, dass sich die Politik da zumindest klare Kriterien überlegen muss.
Die Netzbetreiber sind ja klar verpflichtet, einen diskriminierungsfreien Netzanschluss zu gewährleisten. Und das ist genau das Problem der Netzbetreiber bisher, dass sie eigentlich keine Möglichkeit zur Priorisierung haben, weil sofort ein nicht berücksichtigtes Unternehmen dagegen klagen würde. Deshalb haben die Netzbetreiber immer darauf verwiesen, dass Bonn, also die Bundesnetzagentur und Berlin hier eine Regelung finden müssen. Und da muss man schon auch sagen, bisher hat man da eher ein Wegducken gesehen. Auch gerade aus Bonn von der Bundesnetzagentur hieß es häufig, das müsste schon eigentlich eher vor Ort in den jeweiligen Netzen entschieden werden, wie das geregelt wird, weil die Bundesnetzagentur keinen allgemeinen Erlass festlegen kann, wie das umzusetzen ist. Aber ich glaube, für die Unternehmen ist eine rechtliche Sicherheit und damit jetzt eine gesetzliche Basis total wichtig. Und das ist jetzt eigentlich auch angekündigt. Also es ist auch quasi jetzt mit dieser Ankündigung im Koalitionsausschuss entschieden, wer dafür verantwortlich ist, nämlich der Gesetzgeber. Es wird also ein Gesetz geben, das genau hier regelt, welche Möglichkeiten die Netzbetreiber haben, dann auch zu priorisieren. In welcher Form das kommt, auch das wissen wir nicht. Auch da ist es jetzt wieder im Koalitionsausschuss vage, wenn man sich die 12 Seiten anguckt und sieht, was da alles drinsteht, liegt es vielleicht auch in der Natur der Sache, dass die Dinge da nicht konkret ausgestaltet sind. Das wird jetzt im Nachgang kommen. Aber man sieht auf jeden Fall, hier kommt jetzt Bewegung in die Sache rein. Es gibt ja auch einzelne Netzbetreiber, die da schon mal vorgeprescht sind. Bayernwerk ist einer der Netzbetreiber, die schon sich auf den Pfad einer gewissen Priorisierung eingelassen haben. Und natürlich zuckt sofort die Speicherbranche und sagt, das werden wir uns nochmal genau angucken. Und gegebenenfalls wird es da auch Klagen geben. Das ist eben genau diese Unsicherheit, die die Unternehmen dann auf ihrer Seite haben, sprich die Netzbetreiber. Deshalb glaube ich, wichtig, dass es hier zu einer Klarheit kommt, aber So richtig, die Sektkorken in der Industrie sind deswegen nicht geknallt bei allem, was wir so in den ersten Reaktionen gehört haben, weil halt einfach viele Unsicherheiten bleiben, wie das konkret umgesetzt werden soll, innerhalb welcher Fristen. Es gilt natürlich auch weiterhin die Sorge, naja, ist das schön, dass wir Vorrang haben, aber die Kapazitäten sind ja nicht da. Also ja, es wird ja erstmal zu einem Gesetz kommen müssen, das dauert noch. Bis dahin liegen so viele Anträge auf dem Tisch, die haben wir jetzt ohnehin schon. Es kann alles gar nicht realisiert werden und rückwirkende Eingriffe sind wahrscheinlich schwer vorstellbar. Deshalb wirklich unklar, wie das realisiert wird.
Genau, also Carsten Rolle vom BDI hat bei der gestrigen Amprion-Veranstaltung sich zumindest positiv geäußert und Impulse für die Geschwindigkeit im Paket des Koalitionsausschusses ausgemacht. Aber in der Tat, da ist vieles offen und schwierig jetzt auch umzusetzen. Helfen soll eine zentrale Datenplattform mit standardisierten Informationen zu Netzausbau und Netzauslastung, Anschlusskapazitäten. Zumindest da hat man sich ein paar Gedanken gemacht, aber auch das muss erstmal aufgebaut werden.
Ich habe selber mal versucht, bei dem Thema eine Diskussion anzustoßen, ob die Bundesnetzagentur nicht gegebenenfalls ähnlich wie bei den EEG-Mengen auch Ausschreibungen durchführt. Ich hatte da bei einer Veranstaltung Bundesnetzagentur Klaus Müller mal dazu gefragt, was er davon hält. Er hat geantwortet, ja, mit Ausschreibungen kennt sich die Bundesnetzagentur gut aus. Also im erneuerbaren Bereich passiert ja genau das. Also es gibt ein Ausbauziel für erneuerbare Energien insgesamt, aber die werden ja runtergebrochen und dann werden Einzelmengen versteigert. Und die Netzanschlüsse sind ein knappes Gut. Die Netzentgelte sind hoch. Netzkosten gelten immer als Treiber. Also warum nicht da auch Geld verdienen? Nämlich gucken, wer bietet dann. Aber es gibt auch eine gewisse Zurückhaltung, weil man natürlich sagt, ja, dann setzen sich natürlich immer die Finanzstärksten durch. Bei den erneuerbaren Energien hat das niemanden davon abgehalten. Also es könnte eine Idee sein, die bisher noch nicht so ganz verfängt. Ja, auf jeden Fall hat der Koalitionsausschuss eine intensive Debatte angestoßen, viele Fragen offen gelassen, hat uns auch irgendwie ein Stück weit überrascht, nicht mit allen Themen. Über einzelne Themen, über die wir gerade gesprochen haben, wurde ja im Vorfeld schon diskutiert, sind auch klare Branchenforderungen. Das muss man auch einfach sagen, da ist die Branche jetzt tatsächlich zu Gehör gekommen. Auch das hatte Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche bei ihrem Besuch beim Energiekongress des BDEW auch angekündigt. Sie will zuhören, sie will auf Vorschläge der Branche eingehen. Ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, das ist jetzt gelungen. Nicht in allen Themen gibt es gleich starken Applaus, aber auf jeden Fall sieht man auch hier Bewegung. Der Stillstand, den es im Energiebereich jetzt doch über Monate gab, der scheint sich aufzulösen und es tut sich was. Ist auf jeden Fall interessant. Gut, und damit gehen wir in eine kurze Pause und hören uns sofort wieder.
Wetter ist längst mehr als nur eine Prognose. Es wird zum strategischen Faktor für Netzbetrieb, Energiehandel und Versorgungssicherheit. Wie helfen hochauflösende Wetterdaten dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen, Netze resilienter zu machen und die Energiewende erfolgreich zu gestalten? Antworten gibt der Energate Deep Dive am 24. September in Berlin, gemeinsam mit Meteomatics. Freuen Sie sich auf Praxisberichte, Expertenwissen und den Austausch mit führenden Köpfen aus Energiewirtschaft, Klimaforschung und Wetterdatenanalyse. Kostenlose Anmeldung unter www.energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Gut, und damit sind wir wieder zurück und machen einen Themenschwenk, denn in dieser Woche gab es einen Stichtag, den 30. Juni. Bis zu diesem Datum mussten die großen Städte in Deutschland mit mehr als 100.000 Einwohnern, außer in Baden-Württemberg, die hatten das schon, ihre kommunalen Wärmepläne vorlegen. Michaela, du bist der Sache mal auf den Grund gegangen, hast verfolgt, wie ist eigentlich der aktuelle Stand? Was haben die großen Städte bisher erreicht?
Nicht alle haben es pünktlich über die Linien geschafft. Nur um das einzuordnen, also die Grenze ist ja bei 100.000 Einwohner. Das sind nach Zählart, je nachdem, wie man es auslegt, zum Stichtag oder nicht, entweder 80 oder 83. Also ich habe beim Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung nachgefragt. In Bonn sitzen die. Und nach deren Lesart haben von den 83 Großstädten es 11 nicht geschafft. Sind aber schon doch weit vorne. Also die werden jetzt im Juli oder August werden die meisten es noch hinbekommen. Einzelne sind wohl noch für Dezember angekündigt, wollen dann aber auch keine Namen nennen, weil die einfach keine schwarzen Schafe an den Pranger stellen wollen. Auch verständlich. Es gibt ja vielleicht auch Themen, die vielleicht auch vordringender sind oder es auch Gründe gibt. Warum gibt es so lange Verfahren tatsächlich? Also die Städte nennen komplexe Datenerhebungen als Grund. Da muss man ja erstmal teilweise bei Null anfangen, je nachdem, was da vorliegt. Personalprobleme ist natürlich immer ein großes Thema, aber auch ausgefallene Gremiensitzungen. Also in NRW wurde dann auch teilweise die Kommunalwahl vorgeschoben, die dann einfach viel Zeit gebunden hat. Wichtig ist aber, alle sind auf dem Weg und die meisten werden es jetzt auch wirklich schaffen. Es hat auch Robert Brückmann im Gespräch, das ist der Leiter des Kompetenzzentrums Kommunale Wärmewende, mit dem habe ich darüber gesprochen. Wie sieht er den Stand der Lage? Also sitzen in Halle, sind also als große Stelle, die in der DENA angesiedelt sind, für das Thema zuständig. Die haben auch immer eine große Tagung in Halle, wo sie versuchen, alle Parteien in einen Tisch zu bringen, für die Wärmewende zu plädieren, Tipps auf den Weg zu geben, Netzwerke zu schaffen. Also die haben da einen großen, guten Blick auf die Wärmeplanung. Und er hat ganz klar gesagt, also wir sind weiter, als wir gedacht haben. Also es tut sich was bei der Wärmeplanung. Viele haben sich auf den Weg gemacht, nicht nur die Großen, auch bei den Mittelgroßen, also von 10.000 bis 100.000 Einwohner. Da sind auch schon, hat sich jeder Dritte, hat sogar schon den Plan abgeschlossen. Also es bewegt sich was bei den Wärmeplänen.
Die Kleineren haben ja noch 2 Jahre Zeit. Bei denen ist dann der Stichtag der 30. Juni 2028. Aber die Größeren ist ja dann durchaus überraschend. Überraschend ist da auch Berlin gehört dazu. Also die haben es auch geschafft. Das ist ja jetzt nicht unbedingt die Stärke und all die Gründe, die du gerade angeführt hast, die gegen eine fristgerechte Umsetzung sprachen. Das klang alles total irgendwie nach Berlin, Personalmangel und Datenprobleme und sonstiges, aber Berlin hat es geschafft und gerade jetzt bei den größeren Städten geht es ja im Kern bei den kommunalen Wärmeplänen ja eigentlich auch darum zu gucken, wo kommt die Fernwärme hin und wo nicht. Ich denke mal, das ist so das Hauptthema in den Plänen.
Auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch, das hat auch die DENA-Chefin gesagt jüngst auf der Tagung, es ist auch eine klare Frage der Prioritätensetzung. Ne? Sie hat gesagt, es liegt an Ihnen, machen Sie sich auf den Weg, gucken Sie, dass sie das priorisieren, weil ganz klar ist, die ganzen großen Städte müssen sich auf den Weg machen. Viele haben gute Voraussetzungen tatsächlich in den Städten, weil auch schon Fernwärmenetze liegen, die noch ausgebaut werden könnten. Ist natürlich auch alles eine Geldfrage, völlig klar. Aber in vielen Großstädten ist halt Fernwärme eine gute Lösung. Also nur, um das nochmal klarzustellen, also 1/3 der Gesamtbevölkerung leben in diesen großen Städten. Das heißt, wir haben jetzt Wärmepläne oder zumindest einen groben Plan, wo die Reise hingehen soll, für 1/3 der Gesamtbevölkerung. Das ist ja keine Pflicht tatsächlich, aber die Einwohner und Einwohnerinnen der Städte können einfach in interaktiven Karten nachschauen. Das ist meistens so ein buntes Wirrwarr von Straßenzügen. Dann kann man da reinzoomen als Bürger und schauen, kommt in meinem Straßenzug die Fernwärme in Frage? Oder aber muss ich mich um eine dezentrale Lösung selbst bemühen? Dafür soll es einfach frühzeitig Klarheit geben. Das ist auch das Ziel des Wärmeplanungsgesetzes, zu sehen, muss ich jetzt auf eine Wärmepumpe umsteigen oder kann ich darauf vertrauen, dass vielleicht in den nächsten Jahren Fernwärmeanschluss zu mir kommt? Das ist eigentlich der Sinn der Planung. Es ist keine Pflicht. Trotzdem, und das sagt auch das KWW, das Kompetenzzentrum. Es gibt eine zumindest die Pflicht im Wärmeplanungsgesetz, eine Umsetzungsstrategie zu erarbeiten. Aber dass der Plan so 1:1 umgesetzt wird, das ist halt nicht der Fall. Der wird auch alle 5 Jahre aktualisiert. Man muss natürlich schauen, wo kommt das Geld her? Sind die Beschlüsse da? Kommt denn die Fernwärme doch? Und jetzt das zweite große Thema, Gebäudemodernisierungsgesetz, bringt jetzt auch nochmal wieder ein bisschen Unsicherheit da rein. Also da hat der VKU jetzt zum Beispiel angemerkt, dass viele Stadtwerke jetzt drüber nachdenken, ob sie jetzt die Wärmeplanung nochmal anpassen müssen, weil ja so ein bisschen die Tür für die Gasheizung doch ein Stück weit weiter nach offen geht. Und da wird man nochmal schauen, wie halten die Pläne denn wirklich der Realität stand?
Ich glaube, das ist ein total interessanter Punkt eigentlich, weil die Wärmepläne ja jetzt unter anderen Annahmen erstmal erstellt worden sind, weil wir in den vergangenen Jahren ja doch eine Diskussion geführt haben unter der Annahme, die Gasnetze werden eine deutlich geringere Rolle spielen. Ich glaube, niemand geht jetzt davon aus, dass die Gasnetze unverändert komplett erhalten bleiben. Die Unternehmen planen alle schon auch weiterhin mit einem Rückbau, aber das Gebäudemodernisierungsgesetz gibt doch nochmal eine neue Perspektive für den Weiterbetrieb von Gasheizungen auch und dadurch auch für den Erhalt der Gasnetze. Und das ist, glaube ich, ein total interessanter Punkt. Nämlich die Frage, was sind die Wärmepläne denn dann noch wert, wenn durch politische Entscheidungen plötzlich wieder andere Richtungsweisungen dazwischen kommen. Und von Baden-Württemberg habe ich vor kurzem eine relativ kritische Stellungnahme auch gehört, dass die Wärmepläne dort ja schon länger erstellt werden mussten bis Ende 2023, aber sich seitdem in der Umsetzung eigentlich relativ wenig bis nichts getan hat. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, nicht überall so. Es gibt ja die Vorreiter, die massiv ihre Wärmeversorgung umbauen. Ein Beispiel in der City aus Hannover. Aber Michaela, ich glaube, da gibt es ja auch noch andere Beispiele.
Ja, das ist richtig. Also das KWW hat natürlich bei seiner großen Veranstaltung, die immer in Halle stattfindet, auch ein Vorzeigebeispiel auf die Bühne geholt. Das ist Halle selbst, die Stadt, die wirklich gesagt haben, wir haben den Wärmeplan sehr sorgfältig erarbeitet. Wir haben aber nicht erst gewartet, mein Gott, kriegen wir jetzt den Beschluss wirklich auch zu den Stichtag hin, sondern es war klar, am gleichen Stichtag, wie dieser Wärmeplan in der Gremiumssitzung verabschiedet wurde, da wurde die Bestellung für eine Großwärmepumpe am örtlichen Klärwerk ausgelöst. Also es gibt auch viele, die sagen, wir nehmen das als Planungsinstrument, aber wir machen da auch jetzt keinen Papiertiger draus, sondern wir versuchen klar, deutlich in die Umsetzung zu kommen. Aber auf der anderen Seite, das hast du gerade angesprochen, es gibt auch Wärmepläne, da ist die Qualität ja sehr bescheiden, um das mal so auszudrücken. Der BUND ist auch ein großer Kritiker. Da sind wenige Seiten, da wird es wenig konkret. So Lücken, wo man nicht so weiter weiß, das wird mit Wasserstoff in der Wärme aufgefüllt. Da sind natürlich sehr viele Kritiker, die sagen, das ist total unrealistisch, was die Kosten angeht. Wasserstoff brauchen wir für die Industrie und nicht im Wärmebereich. Ja, also es gibt sehr unterschiedliche Qualitätsunterschiede und es gibt auch, glaube ich, eine unterschiedliche Bereitschaft in den Städten, tatsächlich daraus was zu machen. Aber da ist der Appell mindestens in Halle klar gefallen, macht was draus, guckt in die Pläne rein, ihr müsst die alle 5 Jahre aktualisieren, schaut, dass ihr euch auf den Weg macht.
Ich habe in den Berliner Wärmeplan schon reingeguckt und habe für meine Gegend, wo ich wohne, im nördlichen Berlin gesehen, dass die Fernwärme zwar nicht weit weg ist, aber sie nicht zu mir kommt. Carsten, wie sieht es bei dir aus? Hast du da mal reingeguckt? Weißt du schon was?
Ja, ich habe tatsächlich da auch mal reingeschaut und sie soll zu mir kommen. War ein bisschen erwartbar, weil die entsprechenden Gullideckel quasi, wo man erkennen kann, hier läuft eine Fernwärmeleitung. Die sind nicht weit weg, aber sie waren bislang zu weit weg, einige Meter zu weit weg, um sozusagen in dieser Toleranz zu sein, dass man sich anschließen lassen kann. Aber offenbar soll da noch eine Nebenleitung gelegt werden. Es bedeutet natürlich, dass alles aufgerissen wird. Da darf man sich nichts vormachen.
Das wird natürlich nochmal eine ganz neue Dimension, dass natürlich jetzt viele gerade im Zuge dieser sehr hitzigen Debatte um das alte Gebäudeenergiegesetz schon stark auf die Fernwärme geschielt haben und geguckt haben, kommt sie zu mir? Aber wenn sie kommt, heißt das natürlich auch massive Beeinträchtigung der Verkehrswege, denn das sind richtige Großbaustellen. Also da sind dann Straßen erstmal für längere Zeit außer Gefecht gesetzt. Ich glaube, auch darauf muss man sich einstellen. Michaela, du bist ja in Bergisch Gladbach zu Hause. Jetzt offenbare ich gewisse geografische Lücken. Guckt Bergisch Gladbach schon über die 100.000er-Grenze oder bist du unten drunter?
Ich habe keine Chance, dass die Fernwärme zu mir kommt. Wir haben zwar auch ein Stadtgebiet, wo auch einige Gewerbekunden sitzen, aber es ist tatsächlich zu weit weg von mir. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, was mit meiner Gasheizung passiert, wann ich auf die Wärmepumpe umstelle. Die ist 10 Jahre alt. Ja, mal schauen. Es gibt ja in Baden-Württemberg den Trend, immer alles noch weiter zu reparieren. Da gibt es auch einen großen Handel tatsächlich um Ersatzteile, besonders in Baden-Württemberg, die ja schon länger diese Wärmeplanungspflicht haben und auch ein erneuerbaren Wärmegesetz haben. Mal schauen, was sich so machen lässt.
Okay, ja, mal gucken, ob du dich bei irgendwelchen schwäbischen Tüftlern da noch versorgst oder ob du dann auch irgendwann dein Heizsystem komplett umstellst. Das werden wir irgendwann erfahren. Auf jeden Fall ist da, glaube ich, erstmal noch ein bisschen Luft drin. Vielen Dank auf jeden Fall für dieses Update auch nochmal zum Thema Wärmeplanung. Und lass uns zum Schluss noch mal ganz kurz drauf gucken, was sonst noch so in der Woche los war. Habt ihr Leseempfehlungen mitgebracht?
Ja, ich hätte eine dabei. Agnes haben wir im Podcast sehr viel und auch sehr hitzig und emotional auch drüber gesprochen. Das ist ja so ein Aufregerthema der Branche. Das ist ja die Netzentgeltsystematik im Strombereich, die Bundesnetzagentur auf komplett neue Füße stellt. Diese Woche kam ein Papier aus dem Hause der Bundesnetzagentur zu der Schwester sozusagen, wenn es denn weiblich überhaupt ist. Es ist Sygne, das ist die Systematik Gasnetzentgelte, ein erstes Orientierungspapier. Kollege Heiko Lohmann hat reingeschaut, hat herausgefunden, es wird noch nicht mal ein Revolutionchen geben. Also es ist ein großes Weiter so wahrscheinlich erstmal rauszulesen. Trotzdem, einige interessante Punkte sind drin, sowohl für Biogas als auch für Industriekunden. Also lesen Sie gerne mal rein bei uns.
Carsten, was hast du uns für eine Leseempfehlung mitgebracht?
Ich habe eine Analyse des Fraunhofer Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE mitgebracht. Die ist erstellt worden im Auftrag des Bundesverbands Erneuerbaren Energien, Bundesverband Solarwirtschaft und Windenergie. Die hat errechnet, dass der Ausbau von Batteriespeichern und Flexibilität im Stromsystem Verbraucher und Bundeshaushalt um fast 4 Milliarden Euro im Jahr entlasten kann. Also wie genau das gehen soll, lesen Sie bei Energate. In diesem Zusammenhang finde ich noch ganz interessant, dass der BEE bei den Netzanschlüssen auch immer wieder fordert, dass nicht an den Anlagen abgeregelt wird, sondern dass die Netzbetreiber am Netzverknüpfungspunkt abregeln und damit die Anlagenbetreiber dann letztlich selbst entscheiden können, was sie mit überschüssigem Strom machen, also ihn beispielsweise dann einspeichern. Ein interessanter Vorschlag, wie ich finde. Die Netzbetreiber sind natürlich nicht so begeistert, denn das ist kompliziert und technisch aufwendig, aber das ist ein interessanter Teil der Debatte, wie ich finde.
Ist auf jeden Fall nachzulesen auf www.energate-messenger.de und dort gibt es auch nochmal einen alternativen Vorschlag zum Thema Redispatch-Vorbehalt. Da haben wir schon einige Vorschläge diskutiert. Für die Fans dieses Themas und die Lust haben auf nerdigen Content, die können sich nochmal einen neuen Vorschlag angucken von Enervis, der sozusagen ein Mix aus einer systemdienlichen Anschlussleistung und regionalen Baukostenzuschlüssen vorschlägt. Also ja, ist schon wirklich ein Thema für Feinschmecker, aber durchaus lohnenswert für die Debatte, weil es einfach nochmal eine zusätzliche Alternative zum Redispatch-Vorbehalt gibt und da wird es in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch nochmal sehr konkret. Es wird gemunkelt, dass das Netzpaket noch vor der parlamentarischen Sommerpause ins Kabinett kommt, könnte eng werden, vielleicht ist der Zeitpunkt auch gar nicht so gut, weil dann die Politik in die Ferien geht und die Debatte darüber freie Bahn hat. Vielleicht kommt es dann doch auch erst nach den Sommerferien. Das werden wir auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Viele andere Themen, die wir natürlich in dieser Woche wieder bearbeitet haben, sind bei uns nachzulesen auf www.energie-messenger.de oder auch bei den Kollegen in Österreich und der Schweiz mit den dortigen Themen. Vielen Dank fürs Zuhören für diese Woche. Über Fußball müssen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel reden.
Lieber nicht.
Die Deutschen haben sich glorreich verabschiedet. Das Turnier geht trotzdem munter weiter. Wir sind gespannt, was da passiert. Und ja, jetzt genießen wir erstmal weiterhin den Sommer mit Auf und Ab, mit hitzigen Temperaturen und dann wieder ein bisschen frischer. Wir bleiben auf jeden Fall bei allen Energiethemen am Ball. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.